بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister, nachdem wir Allah Azza wa Jalla Lob preisen und ihm einzig allein den Lob gebühren und an seinem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Segengrüße ausgesprochen haben, möchte ich mich hier von dieser Moschee Masjid al-Khair in Zuffenhausen, Stuttgart, bei der Vorstand bedanken, die diese Möglichkeit mir gegeben haben, heute Abend mit euch diesen Vortrag zu machen, das mit der Überschrift ist: Hast du schon deinen Platz im Paradies reserviert? Natürlich, diese Frage sollte jeder Muslim schon wissen und sagen: Natürlich habe ich dieses Geschäft, was sehr gewinnbringendes Geschäft ist, ein Geschäft, was ein Vertrag ist, was niemals ungültig gemacht wird von Allahs Seite, sondern der Mensch kann den Vertrag selber in Gefahr bringen, indem er das, was er mit Allah eingegangen ist, nicht einhält. Und dieser Vortrag wird nicht jetzt ein Vortrag sein, was ich eineinhalb Stunde hier euch erzähle und ihr habt alles zugehört und am Ende, wenn wir rausgehen, haben nur 10% der Brüder verstanden, was wir erzählen möchten. Ich will vieles heute erzählen und wir werden wahrscheinlich heute ein langes Abend haben. Das heißt, auch nach Maghrib-Gebet wollen wir dann Fragen und Antworten machen, wo ihr dann allgemeine Fragen, sei es über dem Thema oder andere Fragen, könnt ihr dann inshallah stellen. Aber vorher macht mal ein bisschen diesen Echo leise, ist zu viel starker Echo vorhanden. So, das heißt, liebe Geschwister, wir haben ein Leben. Dieser Leben wird uns führen entweder ins Paradies, das heißt, wir werden Allahs Wohlgefallen erreichen, Allah wird mit uns zufrieden sein, oder dieses Leben führt uns zum Jahannam wal-Iyadu billah, und das heißt, wir haben Allahs Zorn erreicht. Allah Azza wa Jalla ist mit diesem Leben nicht zufrieden. Deshalb jeder Muslim, jeder Mensch sollte fragen, wo steht er mit seinem Leben? Ist dieser Leben, was er lebt, für Allah oder für seine Gelüste? Wem gehorcht er? Allah Azza wa Jalla oder seine inneren Trieben? Was tut er für seine Religion? Wie viel kümmert er sich für Allah Azza wa Jalla? Wenn er lacht, wenn er sich amüsiert, wie viel ist bei diesem Lachen, bei seiner Freude für Allah Azza wa Jalla? Und wie viel ist Allah Azza wa Jalla am Tag für die Taten nicht zufrieden? Das muss man sich fragen. Man muss sich fragen, wie viel wiege ich bei Allah Azza wa Jalla? Hast du dir diese Frage gestellt? Welchen Wert du bei Allah Azza wa Jalla hast? Wie schwer bist du bei Allah Azza wa Jalla? Sagt der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ja, Aba Dharr, das war einer seiner Gefährten, die in erster Zeit des Islams den Islam angenommen haben, hat er gesagt, als ich in Mekka war und ich hatte mich irgendwo hingelegt, sind zwei Engel gekommen. Das eine Engel ist bis zu mir gekommen und der andere Engel stand zwischen Himmel und Erde und hat der Engel, der auf dem Boden war, auf der Erde war, zu dem anderen Engel gesagt, der zwischen Himmel und Erde ist, ist das dieser, den du meinst? Hat er gesagt, ja. Daraufhin haben sie eine Waage gebracht. Und auf dieser Waage wurde ich draufgetan, auf eine Waageschale, und auf die andere Waageschale wurde ein anderer Mann draufgetan. Und wir wurden gewogen, daraufhin bin ich schwerer gekommen. Daraufhin haben sie 10 Leute genommen und auf die Waageschale getan und mit mir gewogen und ich bin wieder schwerer gekommen. Daraufhin hat der Engel 100 Leute genommen und auf die Waage getan und mich mit denen gewogen und daraufhin bin ich schwerer gekommen. Daraufhin der Engel hat die Waageschale verbreitet und hat daraufhin 1000 Menschen draufgetan und ich bin wieder schwerer gekommen. Daraufhin der Engel, der zwischen Himmel und Erde war, hat gesagt, auch wenn du die ganze Menschheit drauf tust, er wird schwerer wiegen. Wie ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam schwerer gekommen? Mit seinem Fleisch und Knochen oder mit seinem Iman, mit seinem Glauben? Das heißt, in seinem Glauben war die feste Überzeugung, die starke Überzeugung, dass an das, was er glaubt, ist die Wahrheit. Und ist nicht erfunden, ist nicht gelogen. Und dass diese Treffen mit Allah Azza wa Jalla stattfinden wird, da gibt es keinen Zweifel. Deshalb, liebe Geschwister, muss jeder sich fragen, wie schwer wiege ich bei Allah subhanahu wa ta'ala? Welchen Wert besitze ich bei Allah Azza wa Jalla? Und diese Antwort sagt der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, derjenige, der möchte wissen, was Allah ihm vorbereitet hat, so soll er schauen, was hat er für Allah vorbereitet. Willst du wissen, was Allah für dich vorbereitet hat? So schaue, was hast du für ihn vorbereitet. Deshalb, liebe Geschwister, was ich mich sehr, sehr wundere, was sehr, sehr traurig ist, wir sehen Menschen, die pleite gegangen sind. Der hat eine Firma oder hat Geld verloren und der weint. Der weint, warum? Er sagt, ich bin pleite, ich habe mein Geschäft ist ausgegangen, ich bin in der Krise und ist traurig, aber er ist nicht traurig für das, was er verliert vom Paradies. Oh, derjenige, der den Paradieswert nicht kennt, wenn du eine Ware nicht kennst, wie viel der Wert hat, dann sollst du erst recherchieren und fragen, wie viel würde das auf dem Markt kosten, damit du nicht betrogen wirst, damit du nicht den billig verkaufst. Deswegen, jede Sache hat einen Wert. Wenn du den Wert vom Paradies nicht kennst, dann frage den Leuten, die den Wert des Paradies kennen. Deswegen gibt es Menschen, er zieht seinen Hund, dass der Hund soll beim Jagen ihm gehorchen und soll die Beute zu ihm bringen. Aber gleichzeitig erzieht sich selber nicht, dass er soll seinem Schöpfer Allah Azza wa Jalla gehorchen. Ist das nicht Widerspruch? Ist ein großer Widerspruch. Deswegen hast du deinen Platz im Paradies reserviert, hast du einen Vertrag eingegangen, das für dich gewinnbringend sein wird. Das beste Gewinnbringende, denn Allah Azza wa Jalla sagt, Ashabul Jannati humul Faizun. Die Bewohner des Paradieses, sie sind was? Sind die wahren Gewinner. Deshalb ist für uns als Muslime niemals das Ergebnis, was auf der Erde passiert, das Endstand. Sondern der Endstand wird im Paradies sein, wenn man es geschafft hat. Am jüngsten Tag, wenn du das geschafft hast, die Brücke zu überqueren, dann hast du dein Ziel erreicht. Deswegen werden jeder, wie Allah Azza wa Jalla in Surat al-Maryam sagt, jeder muss die Brücke überqueren, die Sirat überqueren. Und das ist die letzte Phase am jüngsten Tag, nachdem die Menschen vor Allah Azza wa Jalla aufstehen werden. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Jeder wird vor Allah Azza wa Jalla aufstehen. Es wird ein Tag kommen, wo werden die Menschen am jüngsten Tag von ihren Gräbern rausgeholt und dann vor einem bestimmten Ort gesammelt. Das heißt Ardul Mahshar. werden die Menschen zusammen besammelt und werden warten 50.000 Jahre, bis Allah Azza wa Jalla kommt und über sie richtet. Und daraufhin, liebe Geschwister, wird Allah Azza wa Jalla kommen. Und wenn Allah kommt, wird keiner sagen, ich habe 50.000 Jahre gewartet, jetzt bin ich müde, ich werde jetzt sitzen. Sondern jeder wird aufstehen und wird nicht in Gedanken kommen, dass er jemals wieder sitzen kann. Allah wird kommen, Könige, Herrscher, alle werden aufstehen und werden nicht mal in Gedanken gehen, dass er sich hinsetzen will und ausruhen will. Und Allah wird kommen und die Menschen zur Rechenschaft ziehen. Und jeder wird je nachdem seine gute Werke oder für seine böse Werke belohnt oder bestraft. Und dann wird am Ende die Brücke geben. Und jeder muss über die Brücke gehen. Und es wird, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, an der Brücke keiner sprechen außer die Propheten, die nur sagen werden, Allahumma sallim sallim, o Allah, bewahre uns, wird nur sprechen können, dass die nicht unter der Brücke hineinfallen. Weil unter der Brücke ist das Höllenfeuer, das so tief ist, dass ein Felsen bis auf den Boden runterkommt, 70 Jahre braucht, bis es den Erde, den Jahannam-Boden trifft. Und dort werden Menschen so schnell über die Brücke queren, wie das Blitzschnelle. Und einige werden schaffen wie eine Schnelligkeit von einem Pferd. Und einer wird laufen und der andere wird gehen. Und der andere wird auf vier Füßen gehen. Der einige wird manchmal fast runterfallen und wird sich wieder festhalten. Und es wird einige geben, die nicht den Mut haben, die Brücke zu überqueren. Sie werden an der Brücke bleiben. Sie haben nicht den Mut zu gehen. Los geht an der vorbei, ihr müsst die Brücke überqueren, weil am Ende ist das Paradies. Sie haben keine Taten, sie haben keine Hoffnung, dass sie es schaffen werden. Und sie wissen ganz genau, dass sie werden ins Jahannam hineinfallen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Brücke ist so dünn wie das Haarstück und so scharf wie das Schwert. Daraufhin wird Jibril alaihi salam kommen. Und Jibril wird denen sagen, los, überquert den Brücke, warum wartet ihr noch? Die sagen, wir haben keine Hoffnung, wir können nicht. Wenn wir überqueren, dann werden wir in Jahannam fallen. Und daraufhin, liebe Geschwister, wird Jibril zu denen sagen, wie habt ihr das gemacht in euren Welt, in Dunya? Wie habt ihr die Ozeane überquert? Wie habt ihr die Ozeane überquert? Was werden sie sagen? Sie werden sagen, wir haben gegen die großen Wellen, gegen diese Ozeane, haben wir riesengroße Schiffe gebaut und durch diese Schiffe haben wir dann die Ozeane überquert. Das heißt, so wird Jibril denen sagen, wo ist dann heute eure Taten, dass ihr mit diesen Taten diese Brücke überquert? Wo ist dein Gebet? Wo ist dein Fasten? Wo ist dein Zakat? Wo ist deine Pflichtgebete? Deine Grenzen, die du einhalten solltest? Hast du die dabei oder nicht? Das wird deine Schiff sein, die dich von der Brücke überqueren lassen werden. Deswegen sagen die Gelehrten, jeder Ungläubige wird am jüngsten Tag nicht nur gefragt über seine Kufr, sondern auch wird Allah ihm fragen, warum hast du nicht gebetet? Pro Tag fünfmal musstest du beten und wird für jedes Gebet, für jede Pflichtfasten, für jede Zakat, wird denen extra noch Strafe geben. Wird ihm noch extra Strafe geben. Das heißt, er wird nicht nur bestraft und diese Strafe reicht eigentlich schon, dass er als Kafir bestraft wird, aber der ist schon ewig in der Hölle, aber noch zusätzlich wird er bestraft, weil er Allahs Pflichten und Verbote nicht eingehalten hat. Und dann werden Propheten und die Mu'minin, die Gläubigen, die Muslime die Brücke überqueren. Und wenn sie am Ende der Brücke kommen, werden sie zurückschauen, dass viele ihre Familienangehörige in die Jahannam hineinfallen. Und dann werden die Propheten und der Prophet sallallahu alaihi wasallam und auch die Märtyrer und die Salihin, die Gläubigen, werden sagen, oh Allah, wir wollen nicht ins Paradies, wenn unsere Familienangehörige nicht mit uns ins Paradies kommen. Und Allah wird daraufhin den Engel, den Propheten, den Märtyrern und den Salihin erlauben, dass sie dürfen in Jahannam gehen und ihre Familienangehörige, die keinen Schirk gemacht haben, sie rauszuholen. Und daraufhin werden Engel rausgehen und Muslime rausholen. Und Propheten und die anderen Propheten und die Märtyrer werden in Jahannam gehen und die in den Schlucht hineingefallen sind, werden dann von dort rausgeholt. Und am Ende wird Allah Azza wa Jalla sagen, die Propheten haben Fürsprache gemacht, die Engel haben Fürsprache gemacht, die Märtyrer haben Fürsprache gemacht, die Salihin haben Fürsprache gemacht, und jetzt wird der Arhamur Rahimin, der Alabama, der Alabamste, wird jetzt auch für die eine Schafa'a machen und wird ein Handvoll, und das die Menge, weiß nur Allah Azza wa Jalla, wird dann in Jahannam rausholen. Menschen, die keinen Schritt gemacht haben, aber gleichzeitig keine Werke gemacht haben, überhaupt kein Werk hatte in seinem Leben gemacht, wird dann von Allah Azza wa Jalla rausgeholt und wird an ihm einen Ring aufgehängt an seinem Hals und wird gesagt, das sind die Begnadigte von Arhamur Rahimin, von Allah Azza wa Jalla. Das heißt, liebe Geschwister im Islam, unsere Aufgabe und Pflicht ist, deshalb unseren Vertrag mit Allah Azza wa Jalla richtig einzugehen. Wir müssen diesen Vertrag. Habt ihr nicht ein anderes Mikrofon? Halten? Okay. Das heißt, wir müssen uns fragen dann, wo ist unser Vertrag mit Allah Azza wa Jalla? Habe ich einen gewinnbringenden Vertrag gemacht? Darüber werden wir sprechen. Und in meinen Vorträgen sehe ich leider, dass viele gar nicht den Unterricht mitverfolgen oder nur körperlich hier sind und nur wenige sind auch mit Geist hier und schreiben das auf, was sie hier hören und versuchen das zu begreifen. Das erste Sache ist, ja, Achil Kerim, damit dein Islam Nutzen hat, musst du erstmal verstehen, was Islam ist. Hast du überhaupt verstanden, was Islam ist? Wenn ich dir frage, Bruder, was ist Islam? Was gibst du Antwort? Gebe mir Antwort, wenn du gefragt wirst, was ist Islam?
Soll ich antworten?
Ja, bitte.
Islam ist, also sich Gott unterwerfen, an einzelne Engel glauben, an seine Propheten, an...
Was sagst du, Bruder? Was ist Islam? Was sagst du, Bruder? Philistin? Sag was anderes. Hä? Die Frage ist, wie wird man Muslim? Wie wirst du Muslim, Bruder? Was ist Shahada? Das heißt, durch das Glaubensbekenntnis wird man was? Muslim, stimmt? Was ist diese Art von Bezeugung? Du bezeugst vor wem? Du bezeugst vor den ganzen Geschöpfe Allah Azza wa Jalla, kündigst du eine wichtige Aussage. Du sagst, hiermit bezeuge ich so und so Person, dass Allah Azza wa Jalla einzig allein für die Anbetung würdig ist. Und dass er das einzige wahre Anbetungsrecht hat und dass ihm nichts beigesetzt werden darf und dass der Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Das heißt, dass wir ihn befolgen, den Islam so auszuüben, wie er das gebracht hat. Aber hat diese Religion, dieser Tawhid, dieses Glaubensbekenntnis Bedingungen oder nicht? Was sind die Bedingungen, Bruder? Ermin war dein Name? Was sind Bedingungen von der Glaubensbekenntnis? Hilft dieser Glaubensbekenntnis jedermann, der das ausspricht? Hä? Das heißt, er muss zum Beispiel Überzeugung haben. Was noch, Bruder? Du?
Kein Schirk.
Das heißt, er muss das mit Ikhlas sagen und darf dabei kein Schirk haben. Der Nächste, der neben dir sitzt. Ja. Was sind die Bedingungen von Tawhid? Wann müsste jemandem sein Muslim sein? Das heißt, wenn jemand sagt, diese Bezeugnis, und er weiß gar nicht, was er ausgesprochen hat, und er hält sich an diesem Wort gar nicht ein, nützt ihm sein Glaubensbekenntnis? Nützt nicht. Das ist genauso, du liest etwas Chinesisch, aber hast nichts verstanden. Und du hältst dich nicht danach. Und deshalb, wenn wir sagen, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, ist die erste Bedingung, dass ich darüber Wissen haben soll. Was heißt Wissen darüber haben? Das heißt, ich muss das verstehen, was das bedeutet. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Du sollst wissen, dass Allah Azza wa Jalla einzig allein für die Anbetung würdig ist. Das soll ich wissen. Es reicht nicht, das auszusprechen, sondern ich soll wissen. Was soll ich wissen jetzt? Überleg nochmal. Da haben viele dieses Problem. Ich soll wissen, dass Allah der wahre Ma'bud ist, der das Recht hat, angebetet werden darf. Und sonst niemand, weder ein Prophet, noch ein Grab, noch ein Geist, noch ein Engel, noch ein anderer Geschöpf. Sondern nur Allah Azza wa Jalla ist der einzige Ma'bud, Ma'bud al-Haq. Deswegen jeder Mensch hat diese Frage in sein Leben gestellt. Egal Muslim oder Nicht-Muslim, Kafir, Atheist, jeder fragt sich diese Frage. Woher komme ich? Warum bin ich hier? Und wohin gehe ich? Diese drei Antworten hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einem Antwort gegeben, mit einem Satz beantwortet. Als Jibril zu ihm kommt und sagt, ja Muhammad, akhbirni anil iman, berichte mir über den Iman im Hadith, der lang ist, dort sagt Prophet sallallahu alaihi wasallam, an tu'minu billah, hat geantwortet. Die ganze Antwort ist vorhanden. Du sollst an Allah glauben. Das heißt, woher komme ich? Du kommst von Allah, der ist dein Schöpfer, dein Besitzer. Guck, Allah hat dir so viel Zeichen gegeben, dass er dein Besitzer ist, dass du sogar keinen Einfluss auf dein Herz hast. Dein Blut, Kreislauf. Hast du Einfluss drauf? Hast du nicht. Auf deinen Nieren hast du Einfluss? Hast du nicht. Das gehört dir nicht. Du hast einen Besitzer. Du bist ein Machlok, erschaffen. Du wurdest erzeugt. Allah hat dich erschaffen. Deswegen, was bist du? Du bist ein Machlok. Und du hast einen Khalid, einen Schöpfer, der dich erschaffen hat. Sogar zu deinem Puls kannst du keine Einwände machen. Du hast über alles Kontrolle, du denkst, du hast auf alles Kontrolle, aber auf dich selber hast du keine Kontrolle. Das zeigt, wie viel du schwach bist. Deshalb, liebe Geschwister im Islam, müssen wir als Muslime verstehen, was wir aussprechen, diese Glaubensbekenntnis. Deswegen, du sollst an Allah glauben, das heißt, woher komme ich? Ich komme von Allah. Der ist mein Besitzer, der ist mein Erschaffer. Der hat mich gestaltet, der hat mir eine Form gegeben. Qudratullah ist die Gestaltung Allah Azza wa Jalla, der dir eine Form gegeben hat. Und du sollst diese Form schützen und verschönern. Deswegen gibt es in Islam diese fitre Eigenschaften, äußerliche Veränderungen, die du durchführen sollst, damit dein Schöpfer, der dir eine schöne Gestalt gegeben hat, das noch mehr verschönerst. Du sollst dich schön machen für wen? Für Allah Azza wa Jalla. Deswegen er sagt, lasst Bart wachsen. Kürzt eure Schnurrbart. Fingernägel schneiden. Das ist was? Du verschönerst das Gestalt, was Allah Azza wa Jalla dir gegeben hat. Deswegen Allah Azza wa Jalla sagt, zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, folge den Weg von Ibrahim. Folge den Weg von Ibrahim. Sagt Prophet sallallahu alaihi wa sallam, möge Allah barmherzig zu Ibrahim sein. Er hat mit 80 Jahren sich beschnitten. Und als er sich beschnitten hat, hat er eine Axt benutzt. Das heißt, er hatte kein Messer dabei, hat diese Vorhaut von seinem Glied hat er dann mit dem Axt als Messer benutzt und davon geschnitten. Das heißt, deswegen ist es Pflicht, dass wir folgen Ibrahim a.s. Und wir sind auch wie Ibrahim a.s. die Leute, die Allah a.s. nicht beigesellen. Das ist wichtig. Das heißt, mit Glaube an Allah beantworte ich alle drei Fragen. Sinn des Lebens habe ich beantwortet mit einem Satz. Warum lebe ich hier? Du sollst an Allah glauben. Was heißt das? Ja, du sollst ihn als Ma'bud, als Ilah al-Haq akzeptieren. Der ist dein Ilah, der Gott ist, der das alles dir gegeben hat und verlangt von dir die Anbetung. Dann, wohin gehe ich? Wohin werde ich nach dem Tod gehen? Wieder Glaube an Allah. Was heißt das? Allah hat Namen und Eigenschaften. Was heißt das? Das heißt, dass Allah wird, ist Hasib. Sagt Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal in der Nachtgebet, was Aisha radiallahu anha überliefert, Allahumma hasibna hisaben yasira. Und als er sein Dua fertig war, wurde er gefragt, Aisha radiallahu anha fragt, was heißt leichte Abrechnung? sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Allah, mache mit uns eine leichte Abrechnung. Hisabul Yasir. Das heißt, es gibt schwere Abrechnung und es gibt leichte Abrechnung mit Allah azza wa jalla. Sagt Prophet sallallahu alaihi wasallam, die leichte Abrechnung mit Allah bedeutet, dass er in deinem Buch nicht detailliert liest. Er blättert weiter, wa ya'fu an kathir, und vergibt viel und ignoriert und schaut weg und sagt, geh ins Paradies am Ende. Das war eine leichte Abrechnung. Und dann gibt es eine schwere Abrechnung, wo wird jede Kleinigkeit gefragt. Jede sogar, das Schluck, was du vom Wasser getrunken hast, wird dir gefragt. Deswegen soll man Dua machen und jedes Mal sagen, Allahumma hasibna hisaban yasira. Deshalb, liebe Geschwister, lernen wir durch an Allah glauben, dass er hat Namen und Eigenschaften. Diese Namen und Eigenschaften sagt uns, dass Allah ist Malik Yawmiddin, der ist der Herrscher und der König von dem Tag des Abrechnungs. Dass er wird uns zur Rechenschaft ziehen für das, was wir getan haben. Deshalb, liebe Geschwister, lernen wir das komplette Sinn des Lebens mit einer Säule des Imans. Mit einer Säule des Imans haben wir alles gelöst, wenn wir wahre Muslime sind. Deswegen, wenn wir sprechen das Tawhid, müssen wir den Sinn verstanden haben. Was meinen wir damit? Eshhadu an la ilaha illallah wa eshhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Viele haben das nicht verstanden. Deswegen, nachdem er das ausgesprochen hat, er macht Schirk zu Allah azza wa jalla. Nachdem er diese Worte gesagt hat, weiß er den Inhalt nicht und verhält sich auch deshalb nicht richtig. Was die zweite Bedingung? Vorhin wurde das gesagt. Soll kein Ikhlas besitzen, sondern soll kein Schirk besitzen, sondern soll mit Ikhlas ausgesprochen werden. Das heißt, wenn ich diese Worte ausspreche und sage, La ilaha illallah, dann sage ich das aufrichtig. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Und denen wurde nichts befohlen, außer, dass sie sollen die Angelegenheit der Religion aufrichtig tun. Soll aufrichtig sein, das heißt, soll zwischen ihm und Allah azza wa jalla nichts dazwischen getan werden. Das heißt, wenn du sagst, La ilaha illallah, dann du sagst das für Allah azza wa jalla und nicht für irgendeine andere Gründe. Und du bist daran in dieser Sache, sagst das mit voller Ikhlas. Das heißt, jeder Hindernis, der deine reine Absicht von dieser Aussage abschließt, so ist das kein Nutzen mehr, hat keinen Nutzen am jüngsten Tag. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith Qudsi, derjenige, der mir etwas beigesellt, so werde ich seine Beigesellung und ihn loslassen. Allah lässt jeden los, der ihm etwas beigesellt hat. Die Christen hat er losgelassen. Die Juden hat er losgelassen. Die Muschrikin, die ihm Schirk getan haben, hat er losgelassen. Warum? Weil sie ihm beigesellt haben. Und auch wenn ein Muslim zu Allah azza wa jalla einen Schirk tut, indem er zu den Gräbern geht, indem er seinen Scheich zum Gottheit nimmt und von ihm das Schaden aufheben verlangt, und das Nutzen von ihm hofft, so hat er zu Allah azza wa jalla sein Ikhlas verloren. Denn Ikhlas muss rein sein. Darf kein Prozent von Schirk besitzen, Teilhaber an jemandem anderen geben. Und daran muss er fest glauben, wenn er diese Sache eingegangen ist. Und das ist die Platzreservierung im Paradies. Die dritte Bedingung, und das ist sehr, sehr wichtig, ist was? Ist die Überzeugung, was vorhin gesagt worden ist. Das Wort arabische Al-Yaqin. Man muss diese Yaqin haben. Was ist Yaqin? Das heißt, du hast überhaupt keinen Zweifel, dass Allah ist der Ma'bud. Das heißt, es gibt keine Wahrscheinlichkeit, dass noch jemand andere auch angebetet werden darf. Gibt es nicht mal 1% Wahrscheinlichkeit. Sondern Allah ist 100% der einzige, alleinige, der den wahren Recht besitzt, angebetet werden soll. Und mit ihm darf keiner beigesetzt werden. Und das bist du voll überzeugt. Du hast daran keinen Zweifel. Sobald du Zweifel bekommst, vielleicht Buddha könnte auch angebetet werden kann. Man kann vielleicht doch auch Kreuz anbeten. Sobald du Zweifel zeigst, dann nützt dir diese Bezeugung nicht. Dann hast du deine Schahade ungültig gemacht. Was hast du getan? hast du ungültig getan. Deswegen muss die volle Überzeugung sein, auch wenn ihr mich in zwei teilt, Allah ist der Einzige, der die wahre Recht besitzt, angebetet werden soll. Und das sagen wir mit Ilmun Yaqim, Haqqun Yaqim und Ainul Yaqim. Die Stufe der Überzeugung sind drei. Die unterste ist Ilmun Yaqim, wir haben das Wissen. Und wir haben auch das Haqqun Yaqim, das wahre Wissen. Wir wissen, dass das so ist, durch die Aussagen von Koran und Sunna. Und wir wissen auch am spätesten, am jüngsten Tag, dass Allah Azza wa Jalla ist der Einzige, der das Recht hat, wahre angebetet zu werden. Weil alle anderen werden ins Hölle geworfen, sagt alayhi salatu wa salam in Sahih Muslim. Jede Nation wird auf Allah Azza wa Jalla warten. Dann wird eine Stimme kommen und wird sagen, jeder soll mit seinem Gott losziehen. Jeder Volk, der was angebetet hat, soll jetzt mit seinem Ma'bud losziehen. Dann werden Christen aufstehen, sie werden Kreuz sehen. Und sie werden dann dem Kreuz folgen, sie werden, hier, das ist unser Gott, und werden ihm folgen. Und es wird ihm eine Fata Morgana gezeigt, sagt Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sie werden den Kreuz als Fata Morgana sehen und werden dann hinter diesem Kreuz gehen und werden dann in die Hölle hineinfallen. Dann werden die Juden plötzlich Fata Morgana sehen und werden Hussein sehen und werden sagen, hier, das ist unser Ilah, und werden ihm folgen. Dann werden die anderen Religionen, jeder, der wen als Gott genommen hat, wird irgendeinen Fata Morgana sehen und wird mit denen aufstehen und sagen, hier, das ist unser Herr, den wir angebetet haben, und werden somit in die Hölle fallen. So bleiben nur noch wer? Die Muslime und die Heuchler, die Munafiqin, die unter den Muslimen gelebt haben. Daraufhin wird Allah Azza wa Jalla zu ihnen kommen, aber mit einem anderen Bild, wie er schon am Abrechnung sich gezeigt hatte. Weil Allah Azza wa Jalla wird sich auch zeigen bei der Abrechnung. Und da wird aber jetzt, sagt Al-Islam, mit einem anderen Bild kommen und wird sagen, wieso geht ihr nicht zu eurem Gott zu anzubeten? Daraufhin sie sagen, wir warten auf unseren Allah, der ist noch nicht gekommen, wir warten auf ihn. Daraufhin wird Allah Azza wa Jalla ihn fragen, wie würdet ihr euren Herrn erkennen? Sie sagen, an seinem Bein. Daraufhin wird Allah Azza wa Jalla seine heilige Bein zeigen, liebe Geschwister. Sein Sab, wie im Koran steht, wird er zeigen. Daraufhin werden die Gläubigen und die Heuchler in Sujud hineinfallen, werden sofort sich niederwerfen. Aber Allah Azza wa Jalla wird alle, die Heuchler waren und diese Glaubensbekenntnis nicht mit Aufrichtigkeit gesagt haben, sondern gelogen haben in ihre Aussage, so werden ihre Wirbelsäule gerade gestellt, dass sie nicht mehr zum Sujud fallen. Und jedes Mal, wenn sie wünschen, sich zu niederwerfen, werden sie gerade hochgestellt und wird ihnen gesagt, ihr hattet die Gelegenheit, euch niederzuwerfen und ihr wart gesund. Aber heute wird ihr nicht die Chance bekommen, sich zu niederwerfen, weil heute ist nicht die Zeit, um Anbetung zu machen, sondern die Belohnung. Das heißt, die Muslime werden Allah Azza wa Jalla sehen und dann wird Allah Azza wa Jalla sie zum Paradies aufrufen. Das heißt, liebe Geschwister im Islam, somit sehen wir, dass auch das Ilmul Yaqin am Ende kommen wird, das Ainul Yaqin, das heißt, mit wahren Augen wird auch jeder am Ende sehen, dass wir heute das Wissen besitzen, worüber kein Zweifel vorhanden ist, dass Allah Azza wa Jalla einzig allein für die Anbetung würdig ist. Dann das vierte Punkt, Bedingung. Und viele wissen das nicht und akzeptieren diese Punkte gar nicht ernst. Deswegen ihr Islam ist in Gefahr. Von solchen Leuten ist ihr Islam in Gefahr. Und dass sie können jederzeit vom Islam abfallen, ist dieses Zeichen, dass sie nicht diese Kalima zu Tawhid, diese wahre Aussage mit voller Überzeugung und mit voller Wissen und mit voller Ikhlas gesagt haben, ist der vierte Punkt, was? Ist die Sidq. Soll man ehrlich sein. Wenn man La ilaha illallah sagt, soll man dabei nicht lügen. Wie kann man lügen bei La ilaha illallah? Ganz einfach, man sagt es nur, um weltliche Interessen zu erreichen. Man sagt nicht La ilaha illallah, weil man überzeugt ist, weil man ehrlich ist, sondern man lügt es, damit man halt unter den Muslimen leben kann, damit man unter Muslimen in Ruhe gelassen wird, damit er unter den Muslimen seine Handel weitermachen kann. Er sagt, La ilaha illallah. Nicht, weil er das geglaubt hat, sondern um seine weltlichen Ziele zu erreichen. Das heißt, sie betrügen wen? Sie versuchen, Allah zu betrügen, aber Allah Azza wa Jalla wird sie in ihrem Betrug eine Falle stellen. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, muss jeder Muslim, damit er seinen Platz im Jannah reserviert, sicher, dieses Geschäft richtig abschließt, darf er diese Tauhid nicht mit Lüge sagen. Er darf das nicht mit Lüge sagen, sondern mit voller Ehrlichkeit muss er das aussprechen. Das heißt, schau, wo ist deine Tauhid. Was ist mit ehrlich? Das heißt, wenn ich sage, nur Allah verdient, angebetet zu werden. Das sagen jetzt jeder oder nicht? Wir haben gesagt, darf keine Lüge beinhaltet sein. Das heißt, was machen dann die Sufiten, die Schiiten, die auch La ilaha illallah sagen? Das heißt, sie lügen. Warum? Weil er sagt, Allah verdient die Anbetung, die wahre Anbetung gehört Allah. Aber in jeder Tat, er lügt. Warum? Weil er betet jemanden anderen an und er hofft, dass jemand anderer außer Allah auch ihm Nutzen geben kann und von ihm Schaden aufheben kann. Deshalb, liebe Geschwister, ist das der wichtige Punkt, dass wenn wir sagen, La ilaha illallah, wir lügen nicht. Das heißt, wir glauben danach nicht an die blauen Augen. Wenn jemand sagt, La ilaha illallah, und er hängt blaue Augen, das heißt, er hat gelogen in seiner Glaubensbekenntnis. Seine Glaubensbekenntnis wird ihm doch keinen Nutzen bringen, weil er ist nicht ehrlich in dieser Sache. Wenn jemand sagt, La ilaha illallah, und verlangt das Regen oder die Heilung von einem Toten oder von einem Geist oder vom Prophet oder von einem Engel, ist er ehrlich in seiner La ilaha illallah? Weil La ilaha illallah ist die Bedingung, er soll ehrlich sein, dass Allah einzig allein die Anbetung verdient. Und er ist nicht ehrlich gewesen in dieser Angelegenheit. Deshalb nützt ihm nicht diese Aussage. Das heißt, er soll ehrlich sein. Fünftens, er soll diese Sache lieben. Er soll dafür Muhabba haben. Was heißt das? Er soll lieben, dass nur Allah die Anbetung alleine verdient. Es gibt Menschen, der sagt das. Und er ist überzeugt in dieser Sache, aber er liebt das nicht. Er sagt, warum soll ich nicht neben Allah jemand anderen noch anbeten? Ich will noch Buddha anbeten. Ich will noch den Kreuz anbeten. Warum soll das schlimm sein, wenn ich den Scheich anbete, mich vor ihm niederwerfe? Das heißt, er liebt nicht das, was er ausspricht. Deswegen nützt ihm nicht seine Bezeugnis. Deshalb nützt ihm das nicht. Und er muss in dieser Sache keinen Hass haben. Gegen was? Gegen diese Aussage. Welche Aussage? Dass Allah verdient die einzige Anbetung. Er muss das voll lieben. Er muss glücklich sein, dass Allah Azza wa Jalla einzig allein die Anbetung verdient. Ich habe mit Menschen gesessen, mit Muslimen, die sich Muslime nennen, habe ich gesessen und diskutiert. Er sagt, ich finde es schlimm, dass wir nur Allah einzig anbeten sollen. Alhamdulillah. Er sagt, ich finde das schlimm. Ich finde das furchtbar. Und das ist genauso wie die neuen Muslime nach der Eroberung von Mekka, die neuen Muslime, die mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam weiter zum Ghazwatul Hunayn gezogen sind, zum Krieg, Schlacht von Hunayn gezogen sind, haben gesagt, ja Rasulallah, wir wollen einen Glücksbaum haben, wie in der Jahiliyyah. Wir hatten in der Jahiliyyah Zatu Anwar einen Baum, der hieß Zatu Anwar, und wir haben, wenn wir in der Nacht übernachtet haben, so haben die Soldaten ihre Waffen auf diesem Baum aufgehängt. Und dieser Baum hat uns dann Glück gebracht, und somit glaubten wir, dass wir dann am nächsten Tag den Schlacht gewinnen werden. Was war die Antwort? Allahu Akbar. Der gleiche Weg wie eure Vorgänger Beni Israel. Die Beni Israel haben dasselbe zu Musa gesagt. Sie haben gesagt, ja Musa, wir wollen auch wie die Muschrikin Götzen haben, mach uns eine Götze, den wir anbeten. Reicht euch nicht Allah Azza wa Jalla? Und ihr sollt wissen, dass Glück und Schaden und Pech alles keinen Einfluss hat bei den Menschen, sondern ist von Allah Azza wa Jalla. Das heißt, wir glauben an kein Unglück oder an irgendeinen Pech oder an einen Aberglauben, sondern wir wissen, dass das Nutzen und Schaden im Hand von Allah Azza wa Jalla einzig allein ist. Und keiner kann dabei Einfluss haben. Keiner kann dabei irgendeinen Einfluss auf Allah Azza wa Jalla ausüben. Allah entscheidet, was er will und tut, was er will, und keiner kann ihn zur Rechenschaft ziehen, warum er das so getan hat. Aber er wird uns zur Rechenschaft ziehen, warum wir es uns so verhalten haben. Deswegen, liebe Geschwister, wie kannst du La ilaha illallah sagen und du lügst dabei? Das nützt dir nicht. Warum? Weil wenn du sagst La ilaha illallah mit Ehrlichkeit, dann kann es nicht sein, dass du blaue Augen aufhängst, dann kann es nicht sein, dass du an das Pech und an das Unglück und das Aberglaube glaubst und dabei Allah azza wa jalla gleichzeitig sagst, dass er einzig allein ist und in der Anbetung das einzige Recht besitzt. Die sechste Bedingung, damit dein Platz im Jannah reserviert bleibt, sicher gesichert ist, muss dein Tauhid auch das Kabul haben. Was ist das Kabul? Das heißt, du akzeptierst La ilaha illallah. Was heißt das? Ich akzeptiere, dass Allah einzig allein mein Ma'bud ist. Er ist derjenige, der das Anbetung verdient. Das heißt, ich werde das nicht weglassen. Das Weglassen, das Terf, ist verboten, liebe Geschwister. Viele akzeptieren La ilaha illallah, aber sie verlassen die einzige Anbetung zu Allah Azza wa Jalla. Und machen Anbetung zu jemandem anderen und hängen bei ihren Wohnungen Sachen auf und hoffen von anderen Dingen außer Allah Azza wa Jalla. Das heißt, wenn du La ilaha illallah ausgesprochen hast, musst du auch das akzeptieren, dass du wirst das annehmen. Warum nimmst du dann nicht an? Warum lügst du? Warum zweifelst du dann? Warum vermischst du mehr Schirm? Und warum bleibst du in dieser Sache unwissend? Das heißt, all diese Sachen sprechen gegen uns, wenn wir uns anders verhalten gegenüber den Bedingungen von dem Tauhid. Und das siebte oder sechste, welcher Punkt will ich kommen? Siebte Punkt ist Al-Inqiyad. Und Al-Inqiyad ist das Ausführen. Jeder Muslim, der das Glaubensbekenntnis ausgesprochen hat, soll es jetzt was tun? Soll ausführen. Beweis ist wieder das Hadith von Jibril a.s. Nachdem der Jibril den Gesandten die sechs Säulen von Iman gefragt hat, hat er gesagt, Mal Islam, was ist Islam? Akhbirni an al-Islam, was ist das Islam? So hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt, das Glaubensbekenntnis, das Gebet, das Fasten, das Zakat und das einmalige Pflichthajj, wenn man die Möglichkeit hat im Leben, soll man es ausführen. Das heißt, diese fünf Säulen Ibadah sollen einzig allein für wen sein? Für Allah Azza wa Jalla sein. Derjenige, der sagt, La ilaha illallah, so muss er das auch ausführen. Und wie soll er das ausführen? Indem er seine Gebete zu Allah Azza wa Jalla betet richtig. Heute viele Muslime beten gar nicht zu Allah Azza wa Jalla richtig. Sagt alayhi salatu wa salam, wer zwei Gebete schützt, ja, Bardatein, zwei kühle Gebete, das Fajr und Asr, so ist ihm das Paradies Pflicht geworden. Das ist Batteriale wahrscheinlich. Machst du bitte. Das heißt, liebe Geschwister in Islam, viele Muslime schützen gar nicht zwei Gebete, nur das Fajr und das Asr. Wer diese beiden schützt, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, ist ihm Pflicht geworden, das Paradies, das wird seine Sünden ihm vergeben. Viele Muslime haben dem Satan auf seinem Ohr von sich selbst, hat er dem Satan WC bauen lassen. Wisst ihr das? Viele haben von der Satan WC in seinem Ohr bauen lassen. Sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der nicht zum Fajr-Gebet aufsteht, und in einem anderen Überlieferung steht, dass er in dem Nachtgebet nicht aufgestanden ist sogar, dass der Satan hat in sein Ohr uriniert. Das heißt, der Satan hat was? Hat ein Haus. Wo ist Satans Haus? Ist das Herz. Der Satan baut sein Herz, in dein Herz sein Haus, weil er weiß, das Herz, wenn er kaputt ist, dann wird alles kaputt werden. Und das Tür zu deinem Herz, Medakhil al-Shaytan, ist durch deine Blicke. Durch deine Blicke, er gelingt in dein Haus. Stell dir vor, du hast ein Haus und da ist voller Diamant und Schätze drin. Und der Dieb Und wo geht er rein? Vom Tier. Er muss reinkommen, damit er diese Diamant alles klauen kann. Genauso der Satan weiß, in dein Herz ist dein wertvollste Sache und das ist dein Iman. Und er will diesen Iman beschmutzen und will kaputt machen. Deswegen, Satan, wirst du nicht dort irgendwo finden, sondern er sitzt genau hier auf dem Weg deines Herzens. Und es gibt einen Krieg zwischen dem Engel und dem Satan in deinem Brust und du fühlst das gar nicht.